Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. In der vorigen Sendung haben wir mit Kapitel 11 ziemlich genau die Mitte des Johannesevangeliums erreicht. Das ist deshalb bemerkenswert, weil an diesem Punkt die Lebensgeschichte Jesu nach Jahren bemessen bereits zu mehr als 99% erzählt ist. Anders ausgedrückt, während die erste Hälfte des Johannesevangeliums inhaltlich die rund 33 Lebensjahre Jesu abdeckt und nur die letzten Tage ausspart, widmet sich die zweite Hälfte des Johannesevangeliums sehr ausführlich diesen letzten Tagen seines irdischen Lebens. Man braucht kein Theologe zu sein, um daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung offenbar die Kernbotschaft des Evangeliums sind. Das 12. Kapitel des Johannesevangeliums beginnt mit einer unspektakulären Anmerkung darüber, dass Jesus bei Martha, Maria und Lazarus einkehrt. Die drei sind Geschwister. Gewisse Andeutungen lassen vermuten, dass Martha das Haus in Bethanien gehört, in dem Jesus mit seinen Jüngern immer wieder einmal einkehrt. Möglicherweise ist Martha verwitwet. In Kapitel 11 heißt es über die drei Geschwister ausdrücklich, dass Jesus sie lieb hatte. Ich denke, wir liegen nicht falsch, wenn wir sie als gute Freunde Jesu bezeichnen würden. Dass er sie nach dem Ende seines öffentlichen Wirkens und zugleich wenige Tage vor seinem Tod aufsucht, finde ich bemerkenswert. Ihm scheinen solche zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig zu sein. Auch zu Beginn seines Dienstes war er mitten unter anderen Menschen anzutreffen. Ich erinnere an die Hochzeit in Kana, die er gemeinsam mit seiner Mutter und mit seinen Jüngern besucht hat. Obwohl Jesus selbst nicht verheiratet war und keine leiblichen Kinder hatte, legte er Wert auf geordnete familiäre Beziehungen. Er war nicht der Typ Mann, der sich wie ein einsamer Wolf durchs Leben schlug, sondern der die Nähe von Angehörigen und Freunden suchte. Verschiedene Äußerungen lassen außerdem den Schluss zu, dass er der Ehe zwischen Mann und Frau einen wichtigen Stellenwert zumaß, ohne unverheiratete Menschen in irgendeiner Weise schief anzusehen. Wie auch, da er doch selbst nicht verheiratet war. Wenige Tage vor seinem Tod ist Jesus also wieder einmal zu Gast bei Martha, Maria und Lazarus. Am Anfang von Kapitel 12 des Johannesevangeliums wird berichtet, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl, und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Ich versuche mir vorzustellen, in was für einer Situation das damals geschah. In Jerusalem hatten sich die religiösen Führer des Volkes gegen Jesus verschworen und trachteten ihm nach dem Leben. Sie warteten nur darauf, ihn in einem günstigen Moment zur Strecke bringen zu können. Währenddessen bereiten ihm in Bethanien, nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt, ein paar Freunde einen behaglichen Abend in geselliger Runde. Beim gemeinsamen Essen sitzt Lazarus mit am Tisch, der Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hat. Davor hatte Jesus zu Martha gesagt, »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.« Dieses Wort hatte sich bei Lazarus in ganz leiblichem Sinne erfüllt. 4 Tage lag er bereits tot in seinem Grab, als er von Jesus zurück ins Leben geholt wurde. Aber der eben zitierte Satz Jesu weist auch auf die geistliche Dimension hin. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das bedeutet im Grunde, wer an mich glaubt, der wird in geistlichem Sinne leben, auch wenn sein Körper stirbt. Diesen Satz nehme ich ganz persönlich und beziehe ihn auf mich. Jesus schenkt mir, der ich geistlich tot war, neues Leben. Ich war tot in meinen Sünden und von Gott getrennt. Aber zum Glück gilt das, was Jesus zu Martha sagte, auch mir. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Lassen wir unseren Blick noch ein wenig weiter in die Runde schweifen. Neben Lazarus, der mit Jesus und den anderen Gästen das Abendessen genießt, ist auch Maria anwesend. Wieder einmal sucht sie die Nähe Jesu, ohne sich dabei in den Vordergrund zu drängen. Sie möchte einfach mitbekommen, was er zu erzählen hat. Nicht aus Neugier, sondern weil sie spürt, dass seine Worte ihr Leben bereichern. Und selbstverständlich ist Martha zugange, das Essen zu servieren. Ihr liegt es am Herzen, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen. Das ist ihre Art, ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Die drei Geschwister, Lazarus, Maria und Martha, zeichnen sich durch drei Dinge aus, die ich im Grunde auch in einer christlichen Gemeinde beobachten kann. Lazarus steht sozusagen für die Verkündigung des Evangeliums. Denn er ist der lebende Beweis dafür, dass der Glaube an Jesus lebendig macht. Ganz im Sinne der Worte Jesu, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Maria wiederum steht für die Anbetung in der Gemeinde. Sie hängt förmlich an seinen Lippen, achtet auf jedes seiner Worte und ehrt ihn, indem sie ihm die müden Füße salbt. Und Martha wiederum steht für die tätige Nächstenliebe in einer Gemeinde, für die Diakonie. Martha ehrt Gott, indem sie sich um die Menschen kümmert. So gesehen könnte man diese kleine Familie in Bethanien, bestehend aus Lazarus, Maria und Martha, fast als Sinnbild für eine christliche Gemeinde verstehen. Und wer weiß, vielleicht ist sie es ja auch. Denn die ersten Gemeinden der Christenheit waren Hausgemeinden. Das heißt, man traf sich nicht in Gemeindehäusern oder Kirchen, sondern bei Christen zu Hause. Diese alte Tradition ist in den letzten Jahrzehnten von vielen wiederentdeckt worden. Neben Gottesdiensten und anderen gemeinsamen Veranstaltungen gibt es vielerorts auch sogenannte Hauskreise. Das heißt, eine Handvoll Christen, die einer Gemeinde angehören, treffen sich abwechselnd in ganz privatem Rahmen, um gemeinsam zu beten und in der Bibel zu lesen oder um über ein bestimmtes biblisches Thema zu reden. Tja, und wenn sich die Teilnehmer eines Hauskreises erstmal ein bisschen näher kennengelernt haben, wird aus den Treffen eine gesellige Runde, die nicht selten auch mit einem gemeinsamen Essen beginnt. Zurück zu unserem Bibeltext. Konzentrieren wir uns nun auf Maria, von der eben berichtet wurde, dass sie Jesus mit einem kostbaren Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde die Füße salbte. Die Narde ist eine wohlriechende Nutz- und Heilpflanze, die schon in der Antike für die Zubereitung von Ölen und Salben verwendet wurde. Manche Bibelausleger glauben übrigens, dass der Bericht darüber, wie Maria die Füße ihres Herrn salbte, gleichzusetzen sei mit einer Schilderung aus dem Lukasevangelium Kapitel 7. Dort ist von einer Sünderin, also einer Prostituierten, die Rede, die sich Jesus zu Füßen setzt und zu weinen beginnt. Auch sie salbt die Füße Jesu mit Salböl. Dennoch handelt es sich mit Sicherheit um ein völlig anderes Ereignis. Zum einen würde Maria sich bedanken, plötzlich als Prostituierte abgestempelt zu werden. Das war sie nicht und das sollte man ihr auch nicht unterstellen. Zweitens spielte sich die Szene mit der weinenden Frau im Hause eines Pharisäers ab, der Jesus zu sich eingeladen hatte. Und drittens gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Salbung durch diese Frau nur wenige Tage vor der Kreuzigung Jesu stattgefunden hat. Also, es gibt keinen Grund, die Berichte über diese beiden Fußsalbungen in einen Topf zu werfen. Aus unserem Bibeltext im Johannesevangelium Kapitel 12 lese ich nun die Verse 4 bis 6. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, »Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben?« Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Die Begründung, die hier für das Verhalten des Judas mitgeliefert wird, könnte man wohl auch so übersetzen. In Wirklichkeit machte er sich keine Sorgen um die Armen, sondern hätte das Geld liebend gern als Spende entgegengenommen und sich dann in die eigene Tasche gesteckt. Da er für die gemeinsame Kasse der Jünger zuständig war, bot sich dafür immer wieder eine Gelegenheit. Ich bin übrigens der Meinung, dass sich die Echtheit eines Christen und die Rechenschaft einer christlichen Organisation oft am Umgang mit Geld messen lassen. Die entscheidende Frage lautet, werden Spendengelder tatsächlich für den Zweck eingesetzt, für den sie gegeben wurden? Oder wird es umgeleitet und auch für andere Zwecke ausgegeben? Das Nardenöl, von dem hier im Bibeltext die Rede ist, soll 300 Silbergroschen wert gewesen sein. Das entsprach etwa dem Jahreslohn eines Arbeiters. Das Salböl wurde von Maria in einem Gefäß aus Alabaster aufbewahrt. Im Matthäus- und im Markus-Evangelium wird das erwähnt, wobei die Lutherbibel das entsprechende Wort allerdings mit Glas übersetzt. Alabaster ist ein Mineral, das vom Aussehen her wohl am besten mit Marmor vergleichbar ist. Allerdings lässt es sich feiner bearbeiten, so dass man Gefäße daraus herstellen kann, die fast so aussehen, als wären sie aus Glas oder Porzellan gefertigt. Das Nardenöl, das Maria darin aufbewahrte, stammte vermutlich aus Indien, denn die indische Narde, die dazu verwendet wurde, wächst nur im Gebiet des Himalaya. Und wissen Sie, warum sich Maria dieses teure Salböl gekauft hatte? Höchstwahrscheinlich war es dafür bestimmt, im Falle ihres eigenen Todes verwendet zu werden. Ihr eigener Körper sollte damit gesalbt werden. Aber für Jesus war es ihr nicht zu schade. Indem sie ihm damit die Füße salbte, wollte sie ihre ganze Liebe und Hingabe zum Ausdruck bringen. Doch Judas Iskariot machte Maria ein schlechtes Gewissen. Statt das Öl Jesus über die Füße zu kippen, hätte man es doch lieber zugunsten armer Leute verkaufen können. Weiter ab Vers 7. Da sprach Jesus, lasst sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. An dieser Stelle fragt man sich natürlich, wie viel Maria wohl darüber gewusst haben mag, was auf Jesus zukommt. Hat sie geahnt, dass er bald sterben wird? Hat Jesus ihr, so wie Martha und Lazarus gegenüber, gewisse Andeutungen gemacht? Letztlich wissen wir es nicht. Aber Maria hat hier etwas getan, was ihre Liebe zu Jesus ausdrückte und gleichzeitig fast schon einen prophetischen Charakter hatte. Matthäus berichtet in seinem Evangelium, dass Jesus bei dieser Gelegenheit zu den Anwesenden sagte, »Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.« In gewisser Weise erfüllte also der Duft des Nardenöls nicht nur das Haus, in dem Martha, Maria und Lazarus mit Jesus damals zusammensaßen, sondern dieser Duft erfüllt noch heute die Welt. Während es von Judas Iskariot wirklich nichts Gutes zu berichten gibt. Licht und Finsternis sind manchmal wirklich sehr eng beieinander. Jesus durchschaute Judas Iskariot und wollte nicht zulassen, dass er Maria ein schlechtes Gewissen macht. Der Satz, dass man sich jederzeit um die Armen kümmern könne, klingt fast ein wenig unbarmherzig. Aber er richtet sich nicht gegen die Armen, sondern in diesem Fall gegen Judas, der so tut, als ob es keine anderen Gelegenheiten gäbe, sich für bedürftige Menschen einzusetzen. Jesus hält ihm also vor, wenn dir diese Menschen wirklich am Herzen liegen, dann setz dich alle Zeit für sie ein. Das gilt für uns heute natürlich genauso. Dennoch sollten wir nicht so tun, als ob wohltätiges Handeln einerseits und aufmerksames Hören auf Jesus und ihn anzubeten andererseits ein Widerspruch wären. Aus unserem Bibeltext lese ich nun die Verse 9 bis 11. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Wie schon im Kapitel davor, als Jesus nach Bethanien kam, um Lazarus vom Tode aufzuerwecken, so bekommen auch diesmal einige Leute mit, dass Jesus bei Martha, Maria und Lazarus zu Gast ist. Und schnell verbreitet sich die Nachricht von seiner Anwesenheit wie ein Lauffeuer. Eine Erklärung dafür wird nicht geliefert. Aber ich vermute mal, wenn jemand in einem kleinen Dorf wie Bethanien von 13 Leuten Besuch bekommt, so viele dürfen es wohl gewesen sein, wenn Jesus alle seine Jünger mitgebracht hat, dann lässt sich das kaum verheimlichen. Und außerhalb des Ortes gab es sicher viele Leute, die hatten wohl von dem Wunder gehört, das Jesus an Lazarus vollbracht hatte. Doch jetzt sahen sie die Gelegenheit gekommen, beide zusammen mit eigenen Augen sehen zu können. So pilgerten sie also los und waren so beeindruckt von der ganzen Geschichte, dass sie, wie es im Bibeltext heißt, an Jesus glaubten. Dieser Art von Glauben, die auf Neugier basiert, traue ich allerdings nicht allzu viel zu. Für die Hohenpriester in Jerusalem allerdings war dieser Glaube Grund genug, um auf Jesus neidisch zu sein. Wenn er mit Hilfe von Lazarus so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, war es aus ihrer Sicht an der Zeit, nicht nur Jesus, sondern auch Lazarus aus dem Weg zu schaffen. Der nächste Abschnitt in unserem Bibeltext nimmt uns nun mit in die Straßen von Jerusalem. Das Passafest steht kurz bevor und aus ganz Israel sind Gläubige angereist, um es hier gemeinsam zu feiern und Gott im Tempel die Ehre zu erweisen. Ab Vers 12 wird berichtet, als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Auch wenn wir heute wohl eher ein Pferd bevorzugen würden, um wie ein König vor dem Volk zu erscheinen, so galt damals tatsächlich ein Esel als königliches Tier. Durch ein Zitat aus dem alttestamentlichen Buch Sacharja werden wir daran erinnert, dass Jesus aus biblischer Sicht tatsächlich ein König ist. Schon die Weisen aus dem Morgenland fragten nach dem König der Juden, als sie sich auf die Suche nach dem neugeborenen Jesus machten. Und als Jesus später am Kreuz hing, wurde ein Schild daran befestigt mit der Aufschrift »Jesus von Nazareth, der König der Juden«. Alle vier Evangelien berichten darüber, wie Jesus in Jerusalem einzieht. In diesem Zusammenhang habe ich schon mehrmals darauf hingewiesen, dass ich nicht den Eindruck habe, dass es sich hierbei um eine Art Triumphzug gehandelt hat. Zu viele Menschen hatten Vorbehalte gegen Jesus oder jubelten ihm nur so lange zu, wie er als Wundertäter unter ihnen wirkte. Auf jeden Fall aber erfüllt sich mit dem Einzug in Jerusalem die Prophetie des Sacharja, die hier im Johannesevangelium nur in Kurzform wiedergegeben wird. Schlägt man direkt nach, im 9. Kapitel des Sacharja-Buches, so ist dort zu lesen: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Jesus stellt sich den Menschen in Jerusalem sozusagen öffentlich als ihr König, als der lang ersehnte Messias vor. Und tatsächlich begrüßen sie ihn mit den Worten: Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Doch wie ernst kann man diese Worte nehmen, wenn man weiß, dass sie nur wenige Tage später seine Kreuzigung fordern? Vers 16. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. An dieser Stelle werden wir mal wieder daran erinnert, dass vermutlich Johannes, einer der Jünger Jesu, der Verfasser des Johannesevangeliums ist und dass er es lange nach den damaligen Ereignissen niedergeschrieben hat. Im Rückblick räumt er ein, dass die Jünger, also auch er selbst, nicht verstanden haben, warum Jesus ausgerechnet auf einem Esel in die Stadt reiten wollte. Doch im Nachhinein wurde ihnen klar, dass damit eine alte Prophezeiung in Erfüllung ging. Weiter ab Vers 17. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Politische Beobachter würden hier wohl von einer unübersichtlichen Gemengelage sprechen. Da gibt es Leute, die schier aus dem Häuschen sind und ständig nur Hosianna rufen, während andere sorgenvoll die Stirn runzeln, weil sie ihre eigenen Fälle davonschwimmen sehen. Die einen wollen Jesus als Messias, der nebenbei am besten auch noch die Römer aus dem Land jagen soll, während andere ihn als Wunderheiler und als Totenauferwecker bejubeln. Doch bevor Jesus, bildlich gesprochen, die Krone annehmen kann, muss er zuerst das Kreuz auf sich nehmen. Erst bei seinem zweiten Kommen, so wird es an verschiedenen Stellen im Neuen Testament vorausgesagt, wird er sich für alle Menschen sichtbar als König erweisen. Das wird dann wohl wirklich ein triumphaler Einzug sein. Ich habe mal ein sehr eindrückliches Gemälde gesehen, das dem Betrachter diese unterschiedlichen Stimmungen im Volk auf sehr originelle Weise nahe bringt. Im Vordergrund ist das leere Kreuz zu sehen, an dem Jesus kurz zuvor gestorben ist. Und im Hintergrund ein gemütlich dreinblickender Esel, der genüsslich irgendein Grünzeug verspeist. Erst beim genauen Hinsehen wird einem klar, der Esel tut sich an den Palmzweigen gütlich, mit denen die Leute begeistert herumgewedelt haben, als Jesus, vermutlich genau auf diesem Esel, in die Stadt Jerusalem gekommen ist. Damals riefen sie ihm ihr Hosianna entgegen, doch von diesem Jubel sind jetzt nur noch die Palmzweige übrig, die nach und nach im Maul des Esels verschwinden. Nun beherrscht das Kreuz, an dem Jesus hingerichtet wurde, die Szene. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, »Herr, wir wollten Jesus gerne sehen.« Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen's Jesus weiter. Bei den Griechen, die hier genannt werden, dürfte es sich um sogenannte Gottesfürchtige handeln, die, soweit es ihnen möglich war, am jüdischen Gemeindeleben teilnahmen. Sie besuchten freiwillig den Synagogengottesdienst und hielten sich teilweise auch an das alttestamentliche Gesetz. Doch als Nichtjuden war es ihnen beispielsweise nicht erlaubt, das Innere des Tempels zu betreten, sondern sie mussten im Vorhof der Heiden bleiben und dort ihre Gebete verrichten. Diese frommen Nichtjuden, wie man sie bezeichnen könnte, haben also mitbekommen, dass dieser Jesus in der Stadt ist, von dem sie vermutlich schon einiges gehört haben. Und was sie gehört haben, scheint sie sehr anzusprechen. Weil Jesus anders ist als die anderen religiösen Männer, die stets genau darauf achten, wer zu den Juden gehört und wer nicht. Offenbar sprechen sie den Jünger Philippus an, weil er einen griechischen Namen trägt und vermutlich auch die griechische Sprache versteht. Der wendet sich an Andreas. Auch von diesem Jünger ist nur ein griechischer Name bekannt, während die anderen Jünger entweder nur einen hebräischen oder einen hebräischen und zusätzlich einen griechischen Namen tragen. Philippus und Andreas werden also sozusagen zu Kontaktpersonen. Gemeinsam bringen sie die griechischen Männer, die Jesus kennenlernen möchten, zu Jesus hin. Was er dann sagt, scheint zunächst völlig an ihnen vorbeizuzielen. Aber er nennt die Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen es möglich ist, sein Nachfolger zu werden. Weiter ab Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, »Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Damit deutet Jesus an, was für ein Schicksal ihm bevorsteht. Die griechischen Männer sollen offenbar von vornherein wissen, auf was sie sich einlassen. Abschrecken will er sie damit aber nicht, wie wir in der nächsten Sendung erfahren werden. Denn unter anderem heißt es in Vers 26 eindeutig, wer mir dienen will, der folge mir nach. Nichtjüdische Männer, die sich freiwillig an bestimmte jüdische Gesetze halten, weil sie den Gott Israels kennengelernt haben, sie wollen nun auch Jesus kennenlernen. Den, der von sich selber sagt, er sei nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ob sich diese Männer auf Jesus einlassen werden, der sie immerhin zu vollwertigen Mitgliedern seiner schon bald entstehenden Gemeinde machen kann? Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.